Let's Talk Neuro, der Podcast zur Neuroimmunologie.
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu Let's Talk Neuro, unserem neuroimmunologischen Podcast. Mein Name ist Professor Martin Grond. Ich bin Chefarzt der Klinik für Neurologie am Klinikum in Siegen. Heute geht es um Antikörpertestung. Antikörpertestung bei einer chronisch entzündlichen ZNS-Erkrankung. Und zwar bei der Neuromyelitis Optica-Erkrankung. Das ist eine Spektrumerkrankung, über die wir gleich im Einzelnen reden möchten. Und es ist eine Erkrankung, die schwerwiegend ist für die Patientinnen und Patienten, denn sie hat einen schubförmigen Verlauf. Die Schübe sind oft schwer, sie remittieren nur unvollständig. Das führt dann zu einer starken neurologischen Beeinträchtigung, wenn wir die Patienten nicht richtig erkennen und nicht richtig therapieren. Früher, und das habe ich noch miterlebt, haben wir diese Erkrankung als eine Variante der multiplen Sklerose ansehen wollen. Und dann kam wirklich ein Paradigmenwechsel, als vor ungefähr 2 Jahrzehnten ein spezifischer pathogener Autoantikörper entdeckt wurde, der gegen das Wasserkanal Aquaporin 4 gerichtet ist. Und damit war dann eine neue Erkrankung geboren, und zwar diese NMOSD als eigenständige Krankheitsentität. Jetzt denkt man, jetzt hat man einen Antikörper, jetzt wird das Leben leichter, aber Sie werden gleich sehen und darüber werden wir uns unterhalten. Es gibt auch einige Schwierigkeiten und einige Dinge, die man wissen muss, wenn man korrekt mit dieser Diagnosestellung umgehen will. Und darum geht es heute, nämlich wer, wie und wann sollte getestet werden? Was ist, wenn ein Test mal negativ ist und wir denken, das muss aber so eine Erkrankung sein? Macht es dann Sinn, das zu wiederholen? All diese Dinge werden wir heute besprechen. Welchen Einfluss hat möglicherweise auch die Therapie auf die Antikörper? Ich habe so einen kleinen Fall parat, den ich selber in den letzten Tagen erlebt habe. Also das ist das Spektrum, über das wir heute über dieser Spektrumerkrankung reden wollen. Und ich habe einen Experten gewinnen können, und zwar Herrn Professor Tumani. Herr Professor Tumani ist Oberarzt an der Klinik für Neurologie am Universitätsklinikum in Ulm. Er leitet doch die Sprechstunde für MS und entzündliche ZNS-Erkrankungen. Und er ist ein besonderer Experte auf diesem Gebiet der Antikörper, denn er ist Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Liquordiagnostik und klinische Neurochemie. Wen könnten wir besser finden? Herzlich willkommen, Herr Tumani.
Vielen Dank. Ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen.
Herr Tumani, lassen Sie mich anfangen mit einer Frage, die nicht genau zu dem Thema von heute ist, zum Fatigue-Syndrom. Sie selber haben darüber geforscht. Ich lese jetzt, dass es gerade im Zusammenhang mit Long-Covid-Biomarker gibt, die entdeckt wurden. Stehen wir hier vor einem Durchbruch?
Kurz beantwortet, nein. Aber das Thema ist natürlich hochbrisant. Mich interessiert die Fatigue schon seit längerem im Rahmen der MS, wo Fatigue ja ein führendes Symptom sein kann. Und bei der Long-Covid ist es ja letztendlich auch so. Es gibt noch keine Ergebnisse, aber wir sind auch sehr gespannt, ob wir ein immunologisches Korrelat bei dem Long-Covid bezüglich Fatigue und kognitive Beeinträchtigung finden können.
Jetzt habe ich gerade darüber gesprochen, wir haben jetzt diese Antikörper. Bei welchem Patienten, der zu mir in die Praxis kommt, soll ich denn überhaupt daran denken, die Antikörper zu bestimmen?
Ja, also eine sehr wichtige Frage. Sie haben ja auch in Ihrer Einführung ja gesagt, dass man die NMOSD heute, wie man sie bezeichnet, früher mit als MS-Variante verwechselt hat. Und im Grunde genommen immer dann, wenn ein Patient mit Verdacht auf MS in die Klinik kommt, aber atypische Zeichen bietet oder charakteristische Symptome, die bei der NMOSD vorkommen. Das sind ja einmal der Sehnerv, der betroffen sein kann, oder das Rückenmark. Und hier von den beiden ist wahrscheinlich das Rückenmark halt eben das spezifischere Symptom bei der NMOSD. Und vor allem, wenn man eine sogenannte LETM, also diese Läsion, die über 3, 4 Wirbelkörpersegmente geht, da muss man auf jeden Fall nach diesen Antikörpern fahnden. Aber auch bei nicht ganz typischen Rückenmarksläsionen, die jetzt nicht so lang sind und aber durch eine MS nicht erklärt sind oder idiopathisch zu sein scheinen, da macht es natürlich auch Sinn. Und dann gibt es seltenere Symptome wie Area Postrema Syndrom, akute Hirnstamm oder Diencephale Syndrom. Da könnte man das dann auch machen, wenn das nicht anderweitig erklärbar ist. Also Sie sehen, es gibt eine ganze Menge von der klinischen Betrachtung her Situationen, wo man daran denken sollte.
Jetzt mal so die Frage, wo teste ich? Also nehme ich aus dem Blut, nehme ich aus dem Liquor? Wo schicke ich es hin? Was muss ich alles beachten, wenn ich die Testung mache?
Es gibt verschiedene Testsysteme, in denen man diese Antikörper nachweisen kann. Sie haben ja auch schon erwähnt, um die Jahrtausendwende, nicht, wurden diese Antikörper genau beschrieben. Da kam halt eben diese Paradigmenwechsel und seither hat man verschiedene Testsysteme entwickelt. Inzwischen sind wir bei der dritten Generation oder dritte Kategorie. Am Anfang gab es diese gewebsbasierten Assays, wo man im zum Beispiel Kleinhirn von Maus oder Ratte oder nicht-humanen Primaten die Antikörper immunhistochemisch nachweisen konnte. Dann gab es die Phase der peptidbasierten Immunoassays, so das übliche ELISAs. Und inzwischen sind wir bei den zellbasierten Immunfluoreszenztests angekommen. Und das sind im Moment die Tests, die halt eben am sensitivsten und spezifischsten sind und auch eigentlich weit verbreitet angeboten werden.
Weit verbreitet heißt wirklich überall oder sollte ich mir mein Labor schon aussuchen?
Also die großen kommerziellen Labore bieten das inzwischen an, weil inzwischen auch schon standardisierte, zellbasierte Assays käuflich verfügbar sind und diese werden dann dort verwendet. Das sind allerdings fixierte, zellbasierte Assays, die tatsächlich dann auch halt eben gut standardisiert sind. Es gibt noch weitere Assays, die aber im Rahmen von Forschungsprojekten eingesetzt werden und die einen Tuck besser sein sollen, aber nicht immer sehr gut validiert. Also es gibt tatsächlich halt eben, also die großen Laborkonzerne bieten das an, aber es gibt leider auch immer noch Labore, die auch die ELISAs, weil die einfacher sind und schneller sind und günstiger sind, halt eben anbieten und machen. Man sollte schon als Anforderer dieses Tests drauf gucken, welches Testsystem eingesetzt wird. Weil am Ende ist es wichtig, bei fragwürdigen oder grenzwertigen Befunden zu wissen, ob das an einem Test liegen könnte oder nicht.
Sagen Sie mal das Schlagwort. Was muss ich meinen Labormediziner fragen, ob er was hat?
Zellbasierte Assays.
Super. So, und jetzt habe ich aber den Patienten, ich habe ja nun mal Liquor und Serum von dem Patienten. Ist eins dem Vorzug zu geben oder nicht?
Ja, auch eine relevante Frage, die viel diskutiert wurde. Und diese Antikörper sind überwiegend im Serum. Ja, letztendlich sind ja die Aquaporine Teil der Blut-Hirn-Schranke und die Antikörper kommen aus der systemischen Zirkulation, gehen da dran und sind entsprechend im Blut, im Serum immer gut nachweisbar, können aber auch in den Liquor übertreten und auch dort nachweisbar sein. Nur bisher haben sozusagen die vergleichenden Untersuchungen gezeigt, dass der Liquor in der Regel nicht eine höhere Sensitivität hat. Ja, es gibt selten Situationen, wo im Serum die Antikörper nicht nachweisbar waren und im Liquor schon. Liquor ist natürlich etwas reiner, hat nicht so viele Störfaktoren wie im Blut. Und da kann es tatsächlich sein, dass man so bei nicht so hochtitrigen Antikörperkonzentrationen dann der Liquor auch mal positiv sein kann. Das sind aber wirklich seltene Situationen. Das heißt, man beginnt immer mit Serum. Und wenn man da nicht weiterkommt, kann man mal über Liquor nachdenken.
Das ist ja schon mal spannend. Das ist eigentlich kontraintuitiv, muss ich sagen. Man würde ja denken, eine ZNS-Erkrankung findet man natürlich besser im Liquor. Aber es ist ja spannend, dass es anders ist. So, jetzt habe ich also den Patienten getestet, aber hatte schon mit einer Therapie begonnen, sei es mit Cortison oder anderen Therapieverfahren. Und ich mache vielleicht ein bisschen spät den Test, weil ich am Anfang gar nicht dran gedacht habe und dachte, das ist halt irgendwie eine MS. Wird das verfälscht dadurch?
Ja. Diese Antikörper sind ja pathomechanistisch relevant, nicht? Die induzieren ja die Erkrankung. Das heißt, sie unterliegen auch biologischen Prozessen und werden entsprechend auch demnach beeinflusst. Und es ist tatsächlich so, dass die Antikörperkonzentration am höchsten sind in der akuten Schubphase, in der Remission dagegen deutlich geringer ausgeprägt sein können. Und die Immuntherapie hat ja zum Ziel, diese Antikörper loszuwerden oder ihre Produktion zu unterdrücken. Und deswegen unter Cortison gehen die dann halt eben runter. Das dauert natürlich ein paar Tage. Oder unter Plasmapherese oder Immunadsorption können die in ihrer Konzentration reduziert sein. Und natürlich unter den allen klassischen Immunsuppressiva, die ja prophylaktisch dann eingesetzt werden bei diesen Erkrankungen, sehen wir auch einen Effekt, dass dann die Antikörper deutlich im niedrigen Titerbereich sind.
Ja, wir hatten jetzt wirklich diesen Fall, von dem ich gerade berichtet habe. Da wurde dann in der nachbehandelnden Klinik, nachdem wir Immunadsorption zweimal durchgeführt hatten, der Antikörpertiter negativ gefunden und unsere Diagnose in Frage gestellt. So kann es passieren, ne?
Absolut. Und da wäre es natürlich dann halt eben nochmal wichtig, hat man da den sensitivsten Assay benutzt? Wissen Sie zum Beispiel, wenn ich Sie eher zurückfrage, was für ein Testsystem?
Nee, das habe ich ja jetzt gelernt, dass ich frage, okay. Es muss ein zellbasierter sein. Genau. Und da achte ich jetzt auch drauf.
Okay.
Jetzt habe ich einen Test negativ. Jetzt haben Sie, ich glaube aber weiter, dass die Diagnose stimmt. Dann haben Sie gesagt, dann soll ich den Liquor nochmal nachbestimmen und vielleicht auch mal das Labor wechseln.
Ja, also dadurch, dass wir natürlich verschiedene Testsysteme haben, haben wir den Luxus halt auch natürlich andere Tests zu verwenden. Laborwechsel macht dann Sinn, wenn das andere Labor einen anderen Test macht. Ja, da kann man nachfragen tatsächlich. Deswegen muss man wissen, welcher Test wurde verwendet und welchen anderen Test macht das andere Labor. Es kann aber auch wichtig, Sie haben ja eben auch gesagt, nicht, wann teste ich? Es kann auch sein, dass man dann halt eben gerade keinen guten Zeitpunkt erwischt hat. Also wiederholte Messungen mit einem sensitiven und spezifischen Assay wie zellbasiertem Assay kann auch mal sinnvoll sein. Und jetzt ist es so, diese Tests, die wir haben, sind natürlich nicht 100% sensitiv. Das muss man wissen. Sie sind 100% spezifisch, diese zellbasierten Assay, aber nicht 100% sensitiv. Wir kommen in etwa so an einen Sensitivitätsbereich von 80%. Das heißt, wir haben immer noch etwa 20% sogenannte antikörpernegative NMOSD. Und da muss man dann wissen, stecken da andere Antikörper dahinter oder ist das die sogenannte antikörpernegative Situation, die es ja geben kann? Und da muss man dann schauen, dass dann die anderen, die alternativen Diagnosekriterien greifen. Das heißt, nicht nur ein Kernsymptom muss dann positiv sein, sondern zwei Kernsymptome plus ein weiteres Symptom plus MRT-Auffälligkeiten. Und wenn die erfüllt sind, dann kann man auch die Diagnose ohne Antikörper stellen.
Gut, jetzt haben wir gelernt, es gibt die antikörpernegative NMOSD, aber es gibt auch, wenn die Antikörper negativ sind, die Möglichkeit, dass ein anderer Antikörper positiv ist. Und hier kommt ja der MOG-Antikörper zum Beispiel ins Spiel. Können Sie dazu kurz was sagen?
Absolut, ja. Das ist auch eine eigene Entität, ja, die man MOGAD oder MOGEM nennt, MOG-assoziierte Erkrankung oder MOG-Enzephalomyelitis. Und das ist eine Erkrankung, die natürlich so sehr nah zu NMOSD steht, aber auch mit der MS halt klinisch und auch pathologisch Überlappungen zeigt. Und man kann es klinisch eigentlich kaum differenzieren tatsächlich. Nur man weiß nur, dass sie halt eben bei Kindern, die halt eine Optikusneuritis haben zum Beispiel, da schon sehr häufig vorkommt, die so eine monophasische Erkrankung durchmachen. Oder bei Optikusneuritiden generell kommt es häufig vor. Da sollte man auf jeden Fall erst an diesen Antikörper denken, wenn man eine antikörpernegative NMOSD beziehungsweise Aquaporin-4 antikörpernegative NMOSD vor sich hat, dann sollte man diesen MOG-Test erst als nächstes machen, bevor man die Diagnose doppelt antikörpernegative NMOSD stellt.
Bei uns in der Klinik, da ist es irgendwie Usus, wenn jemand kommt mit einem Verdacht, dann wird immer Aquaporin-Antikörper und MOG gleichzeitig angekreuzt. Ist das eigentlich sinnvoll oder soll man sich erst das eine und dann das andere machen?
Also das sind zwei unabhängige Tests und die gibt es auch nicht als Panel oder als Multiplex. So weit sind wir nicht. Von daher kann man es auch tatsächlich halt eben sequenziell eins nach dem anderen machen. Ich würde also, solange wir ausgebildete klinische Neurologen sind, und wir halt eben wirklich uns nach dem klinischen Syndrom orientieren, dann sollten wir uns trauen, auch eins nach dem anderen zu machen. Natürlich, wenn man jetzt keine Zeit verlieren will, muss man ja auch nicht. Man hat ja die Probe, die man verschickt für den einen Test, wird ja nicht sofort, sollte nicht sofort verworfen werden. Und man kann ja sagen, wenn die negativ ist, bitte auch die andere dazu machen. So kann man ja auch mit dem Labor umgehen. Und ich glaube, die freuen sich auch, wenn man eine Art gestufte Diagnostik fordert. Und das machen die eigentlich auch mit.
Und ist jetzt diese Antikörpertest nur was für den Mega-Spezialisten oder trauen Sie mir das auch zu?
Ich traue Ihnen das auch zu. Jeder Neurologe sollte in der Lage sein, ob Kliniker oder auch im niedergelassenen Bereich, mit diesen Tests halt eben umzugehen, ja.
Ist das ein Test, der irgendwie besonders teuer ist?
Naja, also ich glaube, mit den standardisierten, zellbasierten Assays, glaube ich, liegen wir so zwischen 20, 30 Euro, vielleicht ist es jetzt im Rahmen der Inflation ein bisschen teurer geworden, aber so, es ist nicht so besonders, also es ist nicht teurer als der MENS-Marker oder andere Antikörper, weil es wahrscheinlich auch breit angeboten wird und auch angefordert wird. Also nein, es ist keine große Belastung des Laborbudgets, wenn man diese Antikörper macht.
Herr Tumani, das war ja jetzt viel Information, ganz relevante Information. Kann ich das irgendwo nachlesen?
Ja, ich empfehle die S2K-Leitlinien zur MS-Diagnostik und Therapie. Und da ist die NMOSD und MOGAD auch drin. Die sind aktuell und sehr informativ für diejenigen, die halt noch weiter Interesse haben. Gibt es auch zusätzliche Recommendations, die auch jetzt in diesem Jahr und letztes Jahr publiziert wurden von Herrn Jarius aus Heidelberg, der sich damit viel auseinandergesetzt hat.
Ich fasse nochmal zusammen, die klinischen Red Flags, die beiden, Optikus beidseits und längerstreckige Myelonherde, da müssen wir dran denken. Und da sollten wir auch als vermeintliche Nicht-Experten uns rantrauen an die Antikörpertestung. Wie das geht, das haben Sie uns heute beigebracht und dafür möchte ich Ihnen ganz herzlich danken. Ich danke wieder allen, die zugehört haben heute bei Let's Talk Neuro und möchte verweisen auf ganz viele andere Podcasts, die wir gemacht haben. Da lohnt es sich immer, dabei zu sein. Vielen Dank.
Let's Talk Neuro, der Podcast zur Neuroimmunologie.